Sagt die Bibel etwas zum vorehelichen Geschlechtsverkehr? Für mich stand das immer fest. Und es steht auch heute für mich fest, dass Gottes Wort ganz klar sagt, der Geschlechtsverkehr gehört in die Ehe, ist ein Geschenk für Mann und Frau in der Ehe. Aber dann gab es einen Moment, einen Augenblick, einen Tag, wo das für mich nochmal dieses Thema brisant wurde, existenziell brisant. Meine Freundin und jetzige Frau Claudia und ich waren eingeladen bei Freunden und wollten auch dort übernachten. Nach einem gemeinsamen schönen Tag mit den Freunden war es dann endlich irgendwann so weit, dass es daran ging, dass wir schlafen gehen wollten. Und die Freunde zeigten uns das Zimmer, das sie vorbereitet hatten. Ein Zimmer für uns Paar, als befreundetes Paar, und ein Doppelbett. Und wir standen davor. Und ich erinnere mich noch genau daran, ich weiß es noch wie heute, dass es plötzlich kribbelte, dass es heiß wurde. Es ist ja so, wenn Mann und Frau, wenn sie verliebt sind, dann haben sie Magnete und sie wollen natürlich zusammen sein. Alles zog uns zueinander hin und dann dieses Doppelbett und die Freunde, die uns das anboten. Aber uns war klar, das geht nicht. Und wir haben den Freunden gesagt, wir sind nicht verheiratet, wir wollen nicht zusammen schlafen. Sie haben das akzeptiert. Claudia konnte in diesem schönen Doppelbett schlafen und ich habe dann irgendwo an irgendeiner Stelle in dem Haus übernachtet. Warum haben wir uns entschieden, dort nicht zusammen zu übernachten, in dem Raum und in dem Bett? Die Antwort, wir möchten auf Gott hören. Das ist das Erste. Wir möchten ein Vorbild sein für Jugendliche, für die Leute in unserer Gemeinde. Und das Dritte, wir schwimmen gerne gegen den Strom. Weil in der Bibel das Prinzip gegen den Strom schwimmen immer wieder genannt wird. An einer sehr zentralen Stelle im Römerbrief, Kapitel 12, in dem Vers 2, sagt Paulus, oder wir können sogar sagen, sagt Gott zu uns, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Aber vor diesem Vers, stellt euch nicht dieser Welt gleich, beginnt das Kapitel 12 damit, dass Paulus sagt, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, er könnte sagen, liebe Nachfolger, liebe Männer und Frauen, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das Erste, was mir in diesem Zusammenhang auffällt, das erste Wort, so ein Urwort der Bibel, ein herrliches Wort, heißt Barmherzigkeit. Durch die Barmherzigkeit Gottes gebt eure Leiber hin, ermahne ich euch. Also Paulus ermahnt und ermutigt, weil Gott barmherzig ist. Nicht, weil er etwas Böses mit uns vorhat, sondern weil er uns in seine Liebe, in seine Barmherzigkeit mit hineinnehmen will. Wir können uns deshalb ändern. Wir können deshalb unsere Leiber, unsere Körper als ein Opfer hingeben. Und das Schöne ist ja, als ein Opfer, das lebendig ist, wo das Leben sprüht, das heilig ist, also ein Leben, das Gott gehört und das Gott wohlgefällig ist, also ein Leben, ein Lebensstil, der Gott gefällt. In Römer 1 hieß es noch ganz anders. Da wurde vom Zorn Gottes gesprochen. Und dass Gott die Menschen dahin gegeben hat. Sie wollten nicht mit Gott leben und so mussten sie ohne Gott leben. Und Gott hat sie in ihre Leidenschaft, in ihre Sünde, in ihre Schuld dahin gegeben. Und jetzt in Römer 12 der ganz andere Ton, die Barmherzigkeit. Die Grundlage für das neue Leben, für die Änderung, für die Anstrengung, den anstrengenden Sport gewissermaßen gegen den Strom zu schwimmen, ist die Barmherzigkeit Gottes. Und insgesamt in der Bibel spielt das eine wichtige Rolle. Die Bibel ist im Grunde, das Wort Gottes ist eine einzigartige Kulturkritik. Das sehen wir schon im Schöpfungsbericht. Wer den Schöpfungsbericht liest und als Höhepunkt die Erschaffung des Menschen, der wird die schärfste Kritik an der Institution der Polygamie haben. Dass ein Mann mit mehreren Frauen lebt. Lies doch mal. Gott hat einen Mann und eine Frau geschaffen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und auch im Neuen Testament ist es ähnlich. Es wird das übernommen, was im Schöpfungsbericht steht. Das ganze Neue Testament spricht davon, dass Gott den Geschlechtsverkehr in die Ehe gegeben hat. Ich möchte ein Zitat anführen aus diesem Grundlagenwerk, dem Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament, Band 6, die Seite 590. Da steht, gewissermaßen zusammengefasst, das Neue Testament ist gekennzeichnet durch die unbedingte Ablehnung jedes außerehelichen oder widernatürlichen Geschlechtsverkehrs. Aber wie wird diese Ablehnung begründet? Das Erste, an keiner Stelle im Neuen Testament wird außerehelicher Geschlechtsverkehr positiv oder neutral erwähnt. Und das Zweite, sowohl Jesus als auch Paulus zitieren den Schöpfungsbericht, zitieren die Erschaffung des Menschen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und einen Bund mit seiner Frau eingehen und dann werden sie ein Fleisch sein. Die Reihenfolge ist klar und sie ist auch nicht umkehrbar. Das heißt, zunächst verlässt ein Mann die ursprüngliche Familie, den Bund dieser Familie und schließt einen Bund mit der Frau und dann werden sie ein Fleisch. Das Neue Testament übernimmt das. Und das kann man an zwei berühmten Persönlichkeiten deutlich machen. Vielleicht an dem berühmtesten Brautpaar überhaupt, an Josef und Maria. Lukas berichtet aus der Perspektive der Maria und Matthäus berichtet aus der Perspektive des Josef. Da kommt der Engel zu Maria und sagt zu ihr, du wirst ein Kind gebären. Und Maria ist erschrocken. Ich weiß von keinem Mann. Natürlich weiß sie von ihrem Verlobten Josef, aber sie weiß, dass sie mit ihm nicht geschlafen hat. Und sie hat auch keine außereheliche Affäre gehabt. Deswegen ist sie erschrocken. Sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie ein Kind nun bekommt. Und bei Josef ist es ähnlich. Als er mitbekommt, dass Maria schwanger ist, als er es fühlt, als er es sieht, da wird er ganz traurig. Was? Meine Frau hat eine Affäre mit einem anderen Mann? Wir haben doch keinen Geschlechtsverkehr gehabt und er möchte Maria verlassen. Ganz deutlich ist, dass für Josef und Maria der Geschlechtsverkehr in die Ehe gehört. Er gehört nicht in die Freundschaftszeit, er gehört nicht in die Verlobungszeit, sondern eindeutig in die Ehe. Wenn Jesus und Paulus von Ehe sprechen, dann sprechen sie genau von dem, was Josef und Maria gelebt haben. Eine bemerkenswerte Stelle findet sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, und da die ersten Verse. Ich möchte diese Stelle einmal vorlesen. Paulus schreibt, wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist. Desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Ein ganz entscheidender Abschnitt aus der Bibel, wo Paulus den Nachfolgern von Jesus sagt, wie Sexualität gelebt werden soll. Aber jetzt kommt das Besondere. Vor diesem Abschnitt steht ein ganz hervorragender Spitzensatz. Da schreibt Paulus, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wir können zur Ehre Gottes singen, wir können zur Ehre Gottes anbeten. Aber nun sagt Paulus etwas, was vielleicht völlig außerhalb unserer Vorstellung und unseres Horizonts ist. Wir können Gott ehren mit unserem Leibe. Wir können Gott ehren, wie wir Sexualität leben. Und die Begründung ist, ihr seid teuer erkauft. Das heißt, Gott war barmherzig. Jesus hat alles für dich und für mich getan. Jesus hat uns rausgeholt aus einem Leben in der Sünde. Er hat uns gerettet. Er hat alles eingesetzt. Man könnte dieses teuer erkauft sogar noch auf die Apostel übertragen, auf die Missionare, auf die Mitarbeiter im Reich Gottes. Wie viel wird dafür eingesetzt, dass ein Mensch zum Glauben findet? Ihr seid teuer erkauft. Nun könnt ihr Gott ehren mit eurem Leibe. Das ist wieder die Parallele zu Römer 12. So ermahne ich euch, liebe Brüder, aus der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Zur Ehre Gottes leben. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was sagt Paulus nun konkret? Ich will es einmal kurz zusammenfassen. Erstens, es ist gut, als Single zu leben. Zweitens, weil außerehelicher Sex in Gottes Augen illegitim ist, soll jeder Mann seine Ehefrau und jede Ehefrau ihren Mann haben. Drittens, Sexualität ist ein Geschenk an den Ehepartner. Ich begehre, sondern ich schenke. Viertens, verzichtet in der Ehe nicht zu lange auf Sex, damit ihr nicht in eine Situation kommt, wo ihr verführbar seid. Wörtlich sagt Paulus, dass der Teufel euch nicht verführe. So ein starker Drang ist in der Sexualität, ist in der Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Und das Fünfte, diejenigen, die als Singles leben und merken, dass sie auf den Geschlechtsverkehr nicht verzichten können und wollen, die sollen heiraten. Paulus ist da ganz pragmatisch. Er sagt nicht, zieht zusammen. Er sagt nicht, lebt eure Triebe aus. Er sagt nicht, wenn ihr euch gut findet, wenn ihr euch miteinander verständigt, dann schlaft miteinander. Es geht ja gar nicht anders, der Mensch kann nicht anders. Er sagt, nein, der Geschlechtsverkehr gehört in die Ehe, deshalb heiratet. Für Paulus steht außer Frage, dass nach Gottes Ordnung der Geschlechtsverkehr in den geschützten Rahmen der Ehe gehört. Ich möchte noch zwei neutestamentliche Begriffe nennen. Der erste Begriff heißt Porneia und der zweite Akathasia. Porneia beschreibt ein weites Feld außerehelicher sexueller Praktiken. Und Akathasia, Unreinheit, heißt Unreinheit, Fachbegriff für Sex außerhalb der Ehe. Beide Begriffe beschreiben ein Verhalten, das dem Willen Gottes nicht entspricht. Wer Jesus nachfolgt, der sagt deshalb, kein Sex vor der Ehe, wir warten gerne. Es ist schön, gegen den Strom zu schwimmen. In ihrem wunderbaren Buch, in ihrem wunderbar ehrlichen Buch Love, Sex, God schreiben Tobias Teichen und Christian Rosmanit, ich zeige euch mal das Buch, es ist sehr empfehlenswert. Sie schreiben, nicht falsch verstehen. Achtung, die Bibel sagt in diesen Versen nicht, wo es um Porneia geht. Du musst ein reines Leben führen, damit du zu Gott gehören darfst, sondern andersherum, weil du ein geliebtes Kind Gottes bist, weil dir bewusst ist, wie wertvoll du in Gottes Augen bist, lebst du ein Leben in Reinheit, gehst liebevoll und wertschätzend mit dir und deinen Mitmenschen um. Und dann zusammengefasst sagen sie, verstehen wir, wofür Unzucht und Unreinheit in der Bibel stehen, und untersuchen wir mit einer demütigen Herzenseinstellung Gottes Wort zu diesem Thema, finden sich sehr viele Stellen, die besagen, dass Sex außerhalb der Ehe nicht Gottes Idee für unser Leben ist. Dieses Wissen bringt manch einen jedoch oft nicht weiter, weil unser Problem ein ganz anderes ist. Wir möchten nicht auf Sex bis zur Ehe verzichten, weil wir unter anderem nicht begreifen, warum das Sinn machen sollte. Daher haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen mehr und mehr die Prinzipien zu verstehen, warum Sex nur innerhalb einer Ehe eine göttliche Idee sein könnte, und das führen die beiden Autoren ausgezeichnet aus. Oder wir vertrauen Gott, dass er gut ist, uns liebt und sich deswegen wünscht, dass wir in unserer Sexualität maximal aufblühen können. Dadurch können wir uns sicher sein, dass er einfach besser weiß, was gut für uns ist, auch wenn wir als junger Christ nicht immer ganz verstehen, warum etwas gut für uns sein sollte. Mindestens einer Frage müssen wir uns noch stellen. Und das ist die Frage, die immer wieder auftaucht. Sind die Lebensverhältnisse heute im 21. Jahrhundert nicht ganz anders als die Lebensverhältnisse in der Antike vor 2000 Jahren? Und dann fällt immer ein Argument, das von verschiedenen Leuten immer wieder hervorgebracht wird, ohne es zu belegen. Sie sagen, damals fiel die Geschlechtsreife sehr nah und fast parallel zu dem Datum der Hochzeit. Das heißt also, Die Mädchen haben spätestens mit 14 geheiratet und die jungen Männer mit 17, 18, spätestens mit 19. Aber stimmt diese Behauptung überhaupt? Der Neutestamentler Armin Bau hat in einem sehr guten, wissenschaftlich begründeten und fundierten Artikel eindeutige Belege dafür, dass diese Behauptung nicht stimmt. Viele Frauen haben erst mit 18 bis 20 und viele Männer zwischen 20 und 30 geheiratet und einige waren sogar älter als 30. Ich zitiere Armin Baum in seinem Artikel. In diesem Artikel vorehelicher Geschlechtsverkehr in der Antike und in der Bibel. Er sagt, eine biblische Welt, in der alle Jungen spätestens mit 17 Jahren verheiratet waren, in der Geschlechtsreife und Heiratsalter zeitlich zusammenfiel, in der vorehelicher Sex praktisch nicht vorkam und in der vorehelicher Sex auch kein ethisches Thema war, hat es nicht gegeben. Eine solche Antike ist eine historische Fiktion. Und eine solche historische Fiktion kann nicht als Ausgangspunkt einer sexualethischen Urteilsbildung dienen. Wenn wir mit dem Argument kommen, die Lebensverhältnisse waren anders, dann müssen wir aber auch genau wissen, was war anders. Und wir müssen es belegen und nicht einfach behaupten. Es ist allerdings so, dass die Mädchen früher geheiratet haben. Heute heiraten ja die meisten Frauen vielleicht mit 28, vielleicht mit 30, die Männer teilweise noch später. Aber dass jede Frau, jedes Mädchen mit 14 verheiratet war, dass es im Grunde gar keine Gelegenheit gab, vorehelich miteinander zu schlafen, das stimmt nicht. Warum sagt Gott in seinem Wort, dass der Geschlechtsverkehr den Rahmen der Ehe braucht? Warum gibt er diesen Rahmen vor? Warum brauchen wir, um miteinander intim zu sein, wirklich intim zu sein, dieses herrliche Geschenk der Ehe, dieses Biotop, diesen Lebensort, den Gott schützen möchte? Ich möchte eine Antwort wagen. Beim Geschlechtsverkehr schenken sich Mann und Frau ganz und gar. Das ist jedoch nur möglich, wenn sie sich vertrauen und wenn sie sich gegenseitig Geborgenheit und Sicherheit schenken. Dann kann man sich hingeben. Dann hat man die Freiheit, sich hinzugeben. Und dieses Geschenk und diese Geborgenheit bietet der Ehebund, den beide auf Lebenszeit eingehen und sich gegenseitig versprechen. Und wann beginnt der Ehebund? Wenn der Mann seiner Frau öffentlich vor Gott und vor der Gemeinde, vor den Freunden verspricht, ich will dich, meine Ehefrau, aus Gottes Hand nehmen, dich lieben und ehren, in Freud und Leid dich nicht verlassen und den Bund der Ehe mit dir heilig und unverbrüchlich halten, bis dass der Tod uns scheidet. Und die Ehefrau sagt zu ihrem Mann, ich will dich als meinen Ehemann aus Gottes Hand nehmen, dich lieben und ehren, in Freud und Leid dich nicht verlassen und den Bund der Ehe mit dir heilig und unverbrüchlich halten, bis dass der Tod uns scheidet. Wenn man sich das verspricht und wenn man das dann auch umsetzt, dann schenkt das eine wunderbare Geborgenheit, eine Sicherheit, wo sich einer dem anderen hingibt. Und ich glaube, das ist der Plan Gottes. Noch einmal zurück zu dem gegen den Strom schwimmen. Vor einigen Tagen haben meine Frau und ich, das noch einmal ganz neu ausprobiert, und zwar sportlich. Wir haben einen Rettungsschwimmerschein gemacht und vorher trainiert. Nachdem wir unsere Bahn gezogen haben, um diese Prüfung zu bestehen, bin ich dann rausgeschwommen ins Außenbecken in Velbert und da ist eine Gegenstromanlage. Und das hat mich herausgefordert, also bin ich reingeschwommen und habe kläglich versagt. Ich habe gekämpft wie ein Ochse, aber es hat nicht geklappt. Dann kam meine Frau angeschwommen einige Minuten später und sie ist eine viel bessere Schwimmerin. Sie hat eine feine Technik und sie schwamm in die Gegenstromanlage rein und zack, war sie durch. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Das muss ich auch machen. Und dann bin ich hinterher geschwommen und ich habe es geschafft. Für mich ist das ein Beispiel, wenn man gegen den Strom schwimmt, dann ist es gut, wenn man Unterstützung hat, wenn man zu zweit ist, wenn man sich in der Gemeinde gegenseitig ermutigt. Ermutigt euch, gegenseitig gegen den Strom zu schwimmen. Schaut nicht auf die anderen arrogant herab. Seid barmherzig miteinander, aber schwimmt gegen den Strom. Gott möchte uns dazu seinen Heiligen Geist geben, die Kraft. Gott ist barmherzig, er erneuert uns und wir können ein Leben so führen, wie Gott es möchte. Bei Bibel und Bekenntnis und Offenbar möchten wir uns gegenseitig ermutigen, gegen den Strom zu schwimmen, indem wir auf Gottes Wort hören, Jesus mit großer Freude nachfolgen und Gott die Ehre geben.